Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten wie zu meiner Ohrenzeugentour bekommen. Philipp, ich habe keine Tickets mehr bekommen, ich bin voll traurig oder wann gibt's neue Termine? Und ich kann euch sagen, ganz genau jetzt. Nachdem alle meine Shows in diesem Jahr komplett ausverkauft sind, habt ihr jetzt nochmal die Chance, meine Ohrenzeugentour live auf der Bühne zu sehen. Ich habe nämlich wegen der großen Nachfrage noch Termine nachgeschoben. Der erste neue Termin ist der 14. September 2025 im Volkshaus Zürich. Danach geht's weiter in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Die allerletzte Show der Ohrenzeugentour ist dann am 30. November 2025. In der Grugerhalle in Essen. Denkt bitte daran, das letzte Mal waren die ersten Shows super schnell ausverkauft. Ich würde also nicht zu lange warten mit den Tickets kaufen. Außerdem sind die Karten auch ein perfektes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Alle Termine und Tickets für die Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Und an der Stelle danke nochmal dafür, dass ihr euch Karten kauft, dass ihr euch den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wirklich alles. Wir sehen uns auf der Bühne. Tschüss!
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan.
Warum lachst du denn?
Weil das schon so super besinnlich. Hallo, wie kannst du, können wir nicht hängen und so.
Ja, ich habe überlegt, ob man vielleicht so ein kleines Kaminfeuer hier noch so.
Nee, diese Jingles, kennst du das nicht, wenn
ja.
Der Schlitten kommt?
Ja, das
das blenden wir jetzt bitte einmal ein.
Das hatten wir beim Radio immer. Da wurden immer kurz vor Weihnachten die Lieder in einer Christmas Edition.
Das gibt's doch bestimmt auch ungeschützt, dass man das so einfach so spielt.
Ja, und dann wurde einfach unter jedes Lied Schingeling drunter gelegt. Das war die gleiche Kackmusik wie immer, aber
das
war so unter
fordere ich
Anastasia
trotzdem. Ich
so ein
möchte, dass genau jetzt dieser Jingle kommt. So. Und jetzt kannst du nochmal ganz besinnlich.
Okay, ich versuch's nochmal.
Mit dem.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Ralf, der neben mir auf dem Bärenfell liegt, dem weihnachtlichen.
Im Weihnachtsmantel, aber nur im Weihnachtsmantel.
Oh Gott, es geht schon wieder gut los. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es wird heute ein bisschen weihnachtlich, vor allem auch eher nicht so lustig, was die Fälle angeht.
Schade.
Ja, aber trotzdem wollen wir ein bisschen über Weihnachten reden, weil das ist so die thematische Klammer, die diese Folge sozusagen zusammenhält. Deswegen erste Frage, obwohl ich die Antwort eigentlich schon kenne, wie sehr liebst du Weihnachten?
Ich liebe Weihnachten sehr, 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 sehr doll. Ist mein liebster Feiertag ist gut, so viele haben wir ja nicht, ne? Aber ich mag Weihnachten, ich koche gerne, ich habe gerne die Familie da. Und Weihnachten ist auch was, das mein Mann möchte mal gerne bei Weihnachten irgendwo hin. Und ich sage mal, das gibt es nicht.
Das möchte ich auch gerne, aber ich werde nicht gelassen. Mein Freund möchte
Weihnachten,
das auch nicht.
Sorry, Weihnachten gehört der Familie, das ist für mich so.
Und deshalb habe ich versucht, jetzt hier so ein bisschen weihnachtlich zu machen. Wir trinken heute ausnahmsweise mal Tee.
Ja, wir trinken Tee. Wir sind super vorbildlich heute. Und es schneit, wobei jetzt.
Na, es ist mehr so.
Ja, aber es hat heute geschneit.
Es hat heute geschneit. Also es gibt keinen besseren Tag, um eine Weihnachtsfolge aufzunehmen. Und wir haben auch. Wir haben auch Weihnachtspost, aber keine Wünsche ans Christkind, sondern Feedback zu den vergangenen Folgen.
Ach, wieder so von labert der schon wieder Weihnachtspost.
Da hat sich so viel angesammelt, dass wir das jetzt mal ein bisschen abarbeiten müssen.
Muss immer ich alles vorlesen.
Nicht alles, manches.
Ja, aber das machst du immer nur mit mir.
Nee, mit Tanina mache ich das auch manchmal. Also, falls ihr das Feedback blöd findet, müsst ihr jetzt 5 Minuten überspringen, aber viele freuen sich immer drauf. Und es sind auch dieses Mal sehr interessante Nachrichten dabei, muss ich mal sagen.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, dann gib mir den Zettel mal her.
So. Bitteschön.
Fang ich an? Achso. Katrin schreibt bei Insta zu Folge 135 Stimme aus dem Jenseits. Ich war selbst Patientin bei Dr. Kurt Bachseitz.
Man merkt, du hast die Folge nicht gehört.
War das eine mit mir? Nee.
Nein, das war keine Folge mit dir. Das war eine Folge mit Basti Bielendorfer, als wir über den Geist in der Zahnarztpraxis gesprochen haben.
Es war meine Zahnarztpraxis, aber ich war damals noch klein. Den Chopper habe ich nicht erlebt. Der Zahnarzt war trotzdem gruselig. Geist-Emoji. Netter Side-Fact, Medientamtam hat jemand aus den USA einen Brief an seine Tochter in Neutraubling geschickt, adressiert dann ihren Namen und ihre Straße mit Ortsnamen Choppertown, Germany, ohne Postleitzahl. Er wollte es ausprobieren und der Brief kam an. Neutraubling war kurz weltberühmt.
Aber auch wirklich nur ganz kurz und jetzt wieder ein bisschen, weil ich es in meiner Folge hatte. Ja, das ist eine Folge, die kann man durchaus empfehlen. Die ist ein bisschen, du wolltest ja was Lustiges. Die Folge
die ist lustig.
Die ist also, sehr lustig, ja.
Liebe Leute, wenn ihr nach dieser Folge, die anscheinend weder besinnlich noch lustig ist, was Lustiges hören wollt, dann hört euch doch einfach nochmal Folge 135 an.
Genau, genau, genau. Ich habe auch noch was bekommen von Natascha. Die schreibt zur Folge 133, Todesfalle Flughafen, als es um den Düsseldorfer Flughafen ging. Philipp, du glaubst es nicht. Ich hatte mich ja bereits bei dir bedankt für diese wirklich ergreifende Folge über den Brand am Düsseldorfer Flughafen. Irgendwie geht mir die Folge nicht aus dem Kopf und ich schaue tatsächlich in mir unbekannten Gebäuden immer zuerst nach den Fluchtwegen seitdem. Das hat mich letzte Woche tatsächlich gerettet. Ich war in Berlin in einem Hotel. Bevor ich mein Zimmer bezog, guckte ich also erstmal nach den verfügbaren Fluchtwegen. Gut so, denn am Morgen danach Feueralarm. Der Fluchtweg, der mir am nächsten war, brannte. Also das war jetzt kein Testalarm, da hat es wirklich gebrannt. Zum Glück hatte ich mir das am Tag vorher gut angesehen und konnte auf den zweiten Fluchtweg zurückgreifen. Ich würde sagen, du bist nicht nur ein super Podcaster, sondern auch mein persönlicher Lebensretter. Dankeschön. Und da habe ich gedacht, wow, das kannst du
nicht. Jetzt habe ich mal kurz eine Frage. Hängt nicht in jedem Hotelzimmer an der Tür immer so ein Fluchtplan?
Meistens hängt er da, ja,
ich
richtig.
Ich glaube, das ist Pflicht. Ich weiß nur nicht, ob
du. Aber wahrscheinlich, wenn du dann erst dahin gehst und ja, nachgucken musst, ist es
ja. Naja, wenn du dann den einen siehst und dann brennt der, dann rennst du natürlich nicht mehr zurück ins Zimmer und guckst, wo der zweite ist.
Deswegen, ich muss zugeben, dass ich nie auf diese Schilder gucke. Ich nur gucke, manchmal, wenn ich neugierig bin, ob mein Zimmer größer ist.
Genau, als das, vor den das ist der einzige Grund, warum ich, nee, ich möchte immer wissen, wie nah sind die anderen mir. Aber ich dann immer, man kann immer abschätzen, wo könnte das Bett stehen. Dann ist es immer so, okay, können die mich hören, wenn ich schnarche. Mara schreibt zu Folge 121 die Frau aus dem Koffer. Lieber Philipp, du weißt, ich gehöre zu deinen Stammhörerinnen. Deshalb war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine Folge erscheint, zu der ich einen persönlichen Bezug habe. Ich kann dir sagen, dass sich das anders anfühlt, wenn man ein Gesicht dazu hat. Ich durfte die kleine Elena aus der Folge Die Frau im Koffer näher kennenlernen. Das Mädchen ist einfach zauberhaft und zum Glück sehr gut und abgeschirmt untergebracht. Sie hat ein gutes Zuhause, auch wenn sich keine Familienmitglieder, sondern geschultes Personal um sie kümmert. Es ist bis heute nicht klar, wie viel sie tatsächlich mitbekommen hat. Klar ist aber, dass sie etwas mitbekommen hat. Ich wünsche ihr von Herzen, dass es ihr gelingt, ihr Trauma zu verarbeiten, wenn sowas überhaupt möglich ist. Danke auch für diese Folge, auch wenn ich sie ganz anders gehört habe als alle Folgen zuvor. Denn sie hat ein Gesicht. Herzliche Grüße, Mara.
Da ging es ja in der Folge um die Ekaterina, die von ihrem Mann getötet wurde. Und ganz viele Fragen habe ich ja auch dazu dann bekommen, wie es der gemeinsamen Tochter der beiden geht. Und das ist sozusagen die Antwort auf die Frage. Natürlich haben wir jetzt hier die Informationen, die irgendwie mehr verraten können, rausgenommen. Ich glaube, es wird bestimmt viele Leute interessieren und freuen, dass es der Kleinen gut geht. Gina hat mir geschrieben zu einer Folge, die wir beiden zusammen gemacht haben, Folge 120, der dicke Donald. Hallo Philipp, kleiner Funfact zum Thema Verwendungszweck bei Überweisungen. Das war ja auch Thema am Ende der Folge. Eines Tages rief eine Bankmitarbeiterin bei mir an und sagte mir, es sei eine auffällige Überweisung an mich gestoppt worden, zu der ich Stellung beziehen müsse. Das System habe bei dem Verwendungszweck Verbrechen von nebenan Alarm geschlagen. Nachdem ich der Mitarbeiterin erklärt habe, dass meine beste Freundin mir lediglich Geld für eine Karte für deinen Podcast-Auftritt überweisen wollte, war sie besänftigt und konnte die Überweisung freigeben. Also das heißt, Verbrechen von nebenan lässt bei den Banken
jetzt hätte
Alarm
ich gerade
klingen.
Lust, das auszuprobieren.
Ja, das wäre schön, wenn du mir mal Geld überweisen würdest mit dem Betreff Verbrechen von nebenan.
1 Million Euro.
Ja, so. Ich freue mich.
Maja schreibt auch zu Folge 120, oh, der dicke Donald. Hallo Philipp, ich höre gerade die Folge Der dicke Donald. Und als du angefangen hast, von dem Gutachter zu erzählen, dachte ich direkt, den kenne ich doch. Als der Vergleich mit den Ohrläppchen kam, war mir alles klar. Ich habe 8 Jahre auf einer Bußgeldstelle gearbeitet und Dr. Schulz hat für uns die Gutachten gemacht. Hier kam wirklich immer der Vergleich mit den Ohrläppchen. Er hat sogar einmal einen Vortrag bei uns gehalten, bei dem ich ihn live erleben durfte. Da dachte ich mir schon, wie lächerlich das Ganze ist. Teilweise waren die Bilder richtig schlecht, anhand dessen er irgendwelche Vergleichsmerkmale erkannte. Dort wurde auch immer mehr bekannt, wie unseriös er war, weshalb wir irgendwann auch zu einer neuen Gutachterin gewechselt haben. Liebe Grüße.
Oh, und die Folge, also die ist auch schon wirklich legendär. Das ist doch die Froschmaul-Folge.
Das ist
die
Froschmaul, genau. Und der anhand angeblich den Ohrläppchen, die man glaube ich auch kaum erkennen konnte auf dem Foto, wurde der Täter dann
fälschlicherweise ins Gefängnis gesteckt für ziemlich lange Zeit.
Naja, ganz sauber war der Typ trotzdem nicht.
Das aber stimmt.
Nichtsdestotrotz, das war er nicht.
Ja, aber interessant auch mal von dem Gutachter mal was zu hören, was der sonst noch so treibt. Jetzt wird's aufregend. Ich habe nämlich Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Das ist nicht immer was Gutes, in dem Fall aber schon, finde ich. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 127 über den Mord im Café Vivo in Duisburg. Da hat sich ja vor allem mein Gast Max Pollux, aber ich auch, geärgert, dass das Gericht die möglicherweise fremden und frauenfeindlichen Motive der Tat im Urteil nicht berücksichtigt hat. Dazu haben wir ganz viel Post bekommen, viele Menschen, die anderer Meinung waren, viele Menschen, die derselben Meinung waren. Und es hat sich tatsächlich Lara Zwirmann bei mir gemeldet. Die ist Richterin und Pressesprecherin des zuständigen Landgerichts Duisburg, also von dem Gericht, wo das Urteil ergangen ist, und hat sich dazu geäußert. Ich habe ihre Nachricht ein bisschen eingekürzt, fand sie aber sehr spannend und ich finde es auch wichtig, diese Kritik von dem Gericht mit euch zu teilen, weil ich die ja kritisiert habe und das ist ja deren gutes Recht, darauf zu reagieren. Sehr geehrter Herr Fleiter, in Ihrer aktuellen Folge des Podcasts Verbrechen von nebenan, Folge 127, Mord ohne Motiv, besprechen Sie mit Ihrem Gast Maximilian Pollux einen Fall, der im Jahr 2019 beim LG Duisburg verhandelt wurde. Da Sie sich beide in der Folge über das Urteil der Kammer sehr empören, möchte ich in meiner Funktion als Pressesprecherin des Landgerichts Duisburg gerne die juristischen Hintergründe des Urteils erläutern, um auf diese Weise das Urteil für Sie hoffentlich nachvollziehbar zu machen. So wäre es für die Annahme eines Mordes aus frauenfeindlichen oder rassistischen Motiven erforderlich gewesen, dass das Gericht in seinem Urteil positiv feststellen kann, dass gerade dieses Opfer in dem vorliegenden Einzelfall sterben musste, weil es sich um eine Frau mit türkischen Wurzeln handelte. Hierfür gab es aber außer dem Umstand, dass es sich eben um eine Frau mit Migrationshintergrund handelte, keine Anhaltspunkte, die einer revisionsrechtlichen Prüfung durch den BGH standgehalten hätten. Dass der Angeklagte zweifelsohne ein fragwürdiges Frauenbild hatte, in der Vergangenheit Bilder seines Penis verschickt hatte und Anzeigen wegen sexueller Belästigung gestellt wurden, ist hierfür nicht ausreichend. Auch die zuvor von ihm begangenen Straftaten richteten sich eben nicht ausschließlich gegen Frauen, sondern ebenso gegen Männer. Gleiches gilt für die Tatsache, die eine Tötung aus rassistischen Motiven belegen könnten. Insofern war der einzige Anhaltspunkt des Gerichts neben dem Umstand, dass es sich bei dem Opfer um eine Person mit Migrationshintergrund handelte, die Einlassung des Angeklagten, der als Rechtfertigung für das Tragen einer Waffe anführte, dass er diese stets aus Angst vor dem internationalen Terrorismus mit sich führe. Auch dies ist zur Begründung des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe nicht ausreichend. Wie Sie selbst in Ihrem Podcast ausführten, war die Einlassung des Angeklagten zudem wenig glaubhaft und von absurden Ausführungen geprägt. Gerade diesen einen Punkt der Aussage dann zur Grundlage der Verurteilung aus niedrigen Beweggründen zu machen, sie im Übrigen aber als nicht glaubhaft zu bewerten, wäre aus juristischer Sicht fehlerhaft gewesen. Das von Ihnen im Podcast geforderte Verhalten, dass die Kammer rassistische und frauenfeindliche Motive zumindest erwähnt und nicht ausdrücklich ausschließt, hätte somit dazu geführt, dass eine Verurteilung nur noch wegen Totschlags in Frage gekommen wäre und in der Folge dann auch keine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen gewesen wäre. Dies wäre der Schuld, die der Angeklagte durch diese Tat auf sich geladen hat, sicherlich nicht gerecht geworden. Ich hoffe, mit meinen Erläuterungen die Entscheidung der Kammer zumindest teilweise verständlicher gemacht zu haben. Also ich fand's krass, dass ein Gericht sich dazu äußert und ich fand's auch total wertvoll, weil ich es super nachvollziehbar finde.
Nein, es ist nicht nachvollziehbar, weil es ein furchtbar komplexer Satzbau ist, den du da gerade vorgelesen hast.
Das stimmt.
Das heißt, man muss sich das jetzt zweimal anhören, damit man es versteht. Aber vom Grundgedanken her finde ich es gut, da doch so drauf einzugehen, weil ich glaube, das passiert halt einfach häufig.
Total.
Dass man halt eben genau das in Frage stellt und eben die Grundlagen eben nicht kennt.
Ja.
So, weil da wird natürlich dann meistens, in manchen Fällen natürlich schon, aber sonst nicht mehr so viel drüber gesprochen. Also.
Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Gerichte eher nicht so begeistert reagieren, wenn du mal fragst, Entschuldigung, wie seid ihr denn jetzt genau zu diesem Urteil gekommen? Und da fand ich das eine rühmliche Ausnahme. Und auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich Unrecht hatte mit meiner Einschätzung.
Naja, Unrecht ist ja jetzt auch immer wieder.
Ja, aber ich verstehe jetzt, warum sie es so gemacht haben. Weil am Ende des Tages ging es darum, dass sie eine möglichst empfindliche Haftstrafe geben wollten, berechtigterweise für einen furchtbaren Mord. Und die muss eben revisionssicher sein, weil sonst wird die vom BGH wieder einkassiert. Mhm. Und dann stehst du da und der Angeklagte kommt vielleicht frei. Also das fand ich echt interessant. Und wenn die Post von der Staatsanwaltschaft jetzt immer so ist, freue ich mich über weitere
Post. Nein, das sage ich jetzt nicht.
Von der Staatsanwaltschaft. Das möchte ich jetzt, also nein, eigentlich möchte ich nicht so viel Post von Staatsanwaltschaft.
Posten kriegen. Das ist meistens
eben. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe noch nie Post von der Staatsanwaltschaft.
Bist du nie vorgeladen worden oder irgendwie?
Aber das kommt doch vom Gericht.
Ja, das kommt meistens vom Gericht.
Komme ich also Staatsanwaltschaft, glaube ich, habe ich noch nie was gekriegt, weil ich immer so ein rechtschaffender Bürger bin.
Mhm.
So. Nina schreibt bei Insta zu Folge 118, der Fall Annelie. Hallo lieber Philipp, ich höre gerade die Folge zum Fall Annelie und habe ausnahmsweise mal die Zuschauerpost nicht überschaut.
Auch schön.
Ich bin Professorin an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport und habe deine Folge zur neuen germanischen Medizin im Modul Medizinrecht benutzt, beziehungsweise mit den Studis gehört. Dein Podcast hat es also schon an eine private Hochschule geschafft. Well done. Liebe Grüße, Professor Dr. Ninakles. Moment, heißt sie jetzt Nina oder Ninakles?
Ich glaube, das ist
Nina Ninakles.
Nee, ich glaube, Professor Ninakles ist, glaube ich, ihr Insta-Name.
Nein, ich möchte, dass sie Nina Ninakles
heißt. Das wäre großartig. Guck mal, das ist jetzt mit diesem Wissen im Hinterkopf, dass wir vielleicht an Unis laufen, Ralf, würde ich dich zu einem etwas gemäßigteren Benehmen anhalten.
Ich würde dich ehrlich gesagt,
ein Bildungs-Podcast.
Wann gibt es denn dann jetzt die ersten Hochschulkurse, die wir machen?
Das wäre auch gut.
Ja, also die Leute würden auf, ich kann gut lange reden, also es wird kein Problem.
Ist das so? Das habe ich ja noch nie.
Aber es kommt kein Studi bei mir zum Wort, also nur damit das klar ist.
Ja, ich habe so richtig Bock, dann so ein eigenes Büro in der Hochschule zu haben und einfach nie da zu sein.
Nein, und ich will
und dann werden immer alle abgewimmelt, die irgendwas von mir wollen. Nee, der Herr Fleiter ist jetzt leider nicht da. Genau. Jetzt haben sie ihn gerade verpasst, der ist gerade zu Tisch.
Meine Assistentin muss Emily heißen.
Ja, und du wirfst dir den Pelzmantel ins Gesicht.
Das ist ein Kunstpelz, wäre.
So. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen das allererste Mal bei Verbrechen von nebenan eine Weihnachtsfolge.
In der Weihnachtsfolge gab es schon einige, aber wir machen eine, in der es tatsächlich um Fälle geht.
Genau, in der es um Fälle geht, die an Weihnachten spielen, aber jetzt nicht unbedingt weihnachtlich sind. Diesmal sind es zwei echte Kriminalfälle. Wenn ihr diese Folge ganz frisch bei RTL Plus Podcasts hört, dann habt ihr dieses Jahr etwas frühere Weihnachten. Für alle anderen kommt die Folge zwei Wochen später und damit ziemlich pünktlich habe ich mir genau was überlegt. Wie immer vorab eine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es mehrfach um Suizid. Außerdem gibt es ziemlich explizite Beschreibungen von Verletzungen durch eine Explosion. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit?
Let's go.
Heiligabend 1996. Es ist klirrend kalt draußen im Frankfurter Stadtteil Sindling, einem Arbeitervorort in der Nähe des Chemiekonzerns Höchst. Die Temperaturen in der Nacht kratzen an der -10-Grad-Marke. Für den ersten Weihnachtstag ist zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee gemeldet. In der hellen Sandsteinkirche der evangelischen Kirchengemeinde an der Sindlinger Bahnstraße haben sich an diesem späten Abend Dutzende Gläubige zur Christmette versammelt. Für gläubige Christen eine der wohl wichtigsten Gottesdienste des Jahres. Etwa 70 Menschen sitzen an diesem Abend auf den einfachen Holzbänken im Inneren der Kirche, die in schlichtem Weiß gehalten ist. Für den Pfarrer Hans Blum ist das heute eine ganz besondere Messe. Es ist einer seiner letzten Gottesdienste, bevor er sich in den Ruhestand begibt. Noch vor dem Gottesdienst hat er persönlich die Lieder ausgesucht, die er mit seiner Gemeinde singen möchte. Kurz vor Beginn der Messe um 23 Uhr huscht eine weitere Person in die Kirche. Die Frau mittleren Alters hat sich ein Tuch um den Kopf gebunden, unter dem ihre schwarzen Haare hervorgucken. Auf ihrer Nase sitzt eine ovale Brille und ihr Körper verschwindet fast in einem dicken Wollmantel, unter dem eine schwarze Windjacke und ein Rollkragenpullover hervorschauen. An ihren Füßen trägt sie braune Cowboystiefel. Leise setzt sich die Frau in die drittletzte Reihe mit einigem Abstand zu den Schwestern Helga und Inge Ehlers. Die vermummte Frau ist allein gekommen, scheint niemanden hier in der Gemeinde zu kennen, zumindest begrüßt sie niemanden. Nach vorne gebeugt bleibt die Frau sitzen, die Arme eng an ihren Körper gepresst. Als ein Gemeindehelfer ihr ein Gesangsbuch reichen will, blickt sie ihn nur stumm an, das Buch nimmt sie nicht. Der Helfer setzt seine Runde fort, bis alle anderen Anwesenden ihr Buch haben. Dann beginnt der Gottesdienst. Gemeinsam lauschen die Kirchgänger dem Gottesdienst von Hans Blum und singen zusammen. Nach einer Viertelstunde singt die Gemeinde gerade, es ist ein Ros entsprungen, als plötzlich ein lauter Knall die Kirche erschüttert. Für den Bruchteil einer Sekunde erstrahlt das Kircheninnere in einem hellen Licht. Der Organist beschreibt es später als einen großen Blitz. Holzsplitter fliegen durch die Kirche und überall sind Rauch und Blut. Viele Gottesdienstbesucher bekommen Blut ab, es spritzt sogar bis an die Holzdecke der Kirche. Es war ein dumpfer Schlag, dann brach Panik aus, viele schrien, so beschreibt einer der Besucher diesen Moment. Panisch rennen die Menschen aus der Kirche, viele von ihnen sind blutverschmiert. Der Knall in der Kirche war so laut, dass Nachbarn ihn hunderte Meter entfernt unter ihren Weihnachtsbäumen gehört haben. Immer mehr Menschen kommen angerannt, um zu schauen, was passiert ist. Denen, die sich ins Innere der Kirche wagen, bietet sich ein grauenhaftes Bild, wie einer von ihnen später erzählt. Leichenteile, Blut und Knochensplitter zwischen den Kirchenbänken, überall zerfetzte Kleidungsstücke, zerschlagene Brillen, zerrissene Gesangsbücher. Kurze Zeit später ist der Platz vor der Kirche und die Sindlinger Bahnstraße hell erleuchtet vom Blaulicht der Rettungsdienste und der Polizei. Die Überlebenden aus der Kirche werden medizinisch betreut. Auch Psychologen und Seelsorger sind vor Ort.
Das ist ja der absolute Horror. Mhm. Also gut, ich denke, es liegt nahe, dass diese Frau irgendwas damit zu tun hat. Aber was ist jetzt genau passiert?
Ja, das versuchen die Ermittler jetzt rauszufinden. Zu diesem Zeitpunkt ist auch noch unklar, wie viele Opfer es gibt und wer die Toten sind. Doch schon damals berichten gleich mehrere Zeugen von der seltsamen Frau mit dem Kopftuch und dem dicken Mantel, die mit niemandem gesprochen hat. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass die mysteriöse Frau unter den Toten ist. Und auch die beiden Schwestern, die 59-jährige Helga und die 61-jährige Inge Ehlers, die neben der Unbekannten saßen, haben die Explosion nicht überlebt. Von den drei Opfern ist kaum noch etwas übrig geblieben. Die Frauen sind regelrecht auseinandergerissen worden, beschreibt ein Polizeisprecher den Anblick. Neben den drei Todesopfern sind 13 Menschen durch die Explosion und umherfliegende Splitter verletzt worden, viele von ihnen schwer. Unter den Verletzten sind auch ein 12-jähriges Mädchen und ihre Mutter, die beide in Lebensgefahr schweben und schnellstmöglich auf die Intensivstation gebracht werden. Beide wurden von Splittern am Kopf getroffen, überleben aber schwer verletzt. Schon nach kurzer Zeit ist klar, dass die mysteriöse Frau mit dem Kopftuch das Zentrum der Explosion war. Also liegt es nahe, dass sie auch dafür verantwortlich ist. Dort, wo die Unbekannte saß, finden die Experten der Spurensicherung die Überreste von zwei Handgranaten vom Typ M52, ein jugoslawisches Fabrikat. Beide stammen wohl aus dem Bosnienkrieg, der etwa ein Jahr zuvor geendet ist. Die Frau muss die Handgranaten unter ihrem weiten Mantel versteckt und dann etwa 15 Minuten nach Beginn des Gottesdienstes gezündet haben.
Ich komme nicht so ganz damit klar, wie brutal ich das gerade einfach finde. Mhm. Also die kommt in die Kirche, die setzt sich dahin, sie sieht ja, wie viele Menschen da drin sind und zieht diese Granaten, ja. Also diesen Stift. Und dann war das jetzt eine geplante Tat oder wurde sie dazu gezwungen?
Das wäre auch eine Möglichkeit, stimmt.
Ja, und wenn sie es geplant hat, was hat sie halt dazu bewegt, das zu machen?
Mhm. Also der Schock nach der Tat ist natürlich riesig, so wie jetzt bei dir eigentlich auch, dass man erstmal denkt, so, what the fuck, was ist da los? Wieso hier, wieso bei uns? So etwas passiert doch immer nur woanders, fragt sich zum Beispiel eine Nachbarin der Kirche. Auch der damalige Bundespräsident Roman Herzog spricht den Menschen in Sindlingen sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig versuchen die Ermittler herauszufinden, wer die mysteriöse Frau ist, weil das müssen sie ja, um irgendwie hinter ein mögliches Motiv zu kommen. Allerdings gestaltet sich das schwierig. Wie bereits erwähnt, ist von ihrem Körper nicht mehr viel übrig und keiner der Überlebenden aus der Kirche hat die Frau jemals zuvor gesehen. Also hat die Gerichtsmedizin jetzt die morbide Aufgabe, die Überreste der Frau wieder zusammenzusetzen und so zu präparieren, dass sie wieder erkennbar wird. Kurze Zeit später veröffentlicht die Polizei ein bearbeitetes Bild der Leiche. Es zeigt eine Frau um die 40 mit einem runden Gesicht, blauen Augen, einer schwarzen Brille, langen dunklen Haaren und Perlenohrsteckern. Und doch scheint in Sindlingen niemand die Frau mit den Handgranaten zu erkennen. Trotzdem gibt es erste Hinweise. Mehrere Zeugen berichten, sie hätten die Frau dabei beobachtet, wie sie verschiedene Orte der Stadt besucht hat. Eine Sindlingerin hat am Nachmittag des 24. Dezember außerdem eine vermummte Person gesehen, die sich bei einer Unterführung umgezogen hat und bei der es sich um die Unbekannte handeln könnte. Also spricht einiges dafür, dass sie an dem Tag schon so in diesem Stadtteil unterwegs war. In der Zwischenzeit kursieren die wildesten Gerüchte. So soll die Explosion in der evangelischen Kirche ein islamistischer Anschlag gewesen sein, weil die Frau ein Kopftuch getragen hat. Doch nichts davon stimmt, wie sich bald herausstellt. Denn einige Zeit darauf meldet sich der Vermieter der Frau bei der Polizei. Er hat seine Mieterin auf den Fotos erkannt. Bei der Frau handelt es sich um Heidi Jakob, 49 Jahre alt, aus Usingen, einer Kleinstadt im Norden Frankfurts, etwa 45 Kilometer vom Tatort entfernt. Als die Polizisten mehr über Heidi Jakob herauszufinden versuchen, stellen sie fest, dass es in Sindlingen doch ein paar Menschen gibt, die die Frau von früher kennen. Diese Zeugen beschreiben Jakob als fröhlichen Menschen. Eine Bekannte erzählt, sie sei intelligent und kreativ, geschmackvoll angezogen und immer bester Laune gewesen. Außerdem beschreibt sie Heidi Jakob als kunstinteressiert und kinderlieb. Fast jeden Tag sei sie früher mit ihrem Fahrrad durch Sindlingen gefahren, ihre fast hüftlangen blonden Haare flatternd im Wind. Nur manchmal, da zieht Heidi sich zurück und keiner sieht sie mehr auf ihrem Rad. Sie gilt ein bisschen als introvertiert und hat immer wieder Phasen, in denen sie kaum Kontakt zu ihrer Umwelt hat. Dennoch ist sie eben ein meist fröhlicher Mensch, so wird sie beschrieben. Doch bei den meisten der Befragten liegt der letzte Kontakt zu Heidi Jakob schon Jahre zurück. Jahre, in denen sie sich stark verändert hat. Mit der Frau auf den Polizeifotos hat die Heidi, die sie kannten, keine Ähnlichkeit. Und da geht's nicht nur um die veränderte Haarfarbe. Auch das Gesicht der Toten hat kaum etwas mit den früher feinen Zügen von Heidi Jakob zu tun.
Okay, ihr Leben muss dann ja irgendeine extreme Wendung genommen haben. Gut, Verzweiflung, die scheint ja irgendwas nicht gestimmt zu haben. Ich frage mich halt gerade, ob sie jetzt irgendwie ein Statement setzen wollte oder ob sie ja vielleicht auch gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig war. So, vor allem jetzt Heiligabend.
Ja, Heiligabend, Christmette.
In der Kirche. Hat sie denn irgendwas hinterlassen, was dazu Aufschluss gibt?
Nee, es gibt keinen Abschiedsbrief. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Frage ist natürlich, was hat sie dazu bewegt, sich selbst und auch weitere Menschen in die Luft zu sprengen. Also es hätte ja noch viel, viel schlimmer ausgehen können. Mhm. Da waren 70 Menschen in dieser Kirche, die hätten alle sterben können. Aber je mehr die Ermittler mit Personen sprechen, die Jakob nahestehen oder standen, desto mehr setzt sich ein etwas vielschichtigeres Bild über die 49-Jährige zusammen. Ein Bild, das von einem schwierigen Leben mit vielen Schicksalsschlägen erzählt, also das, was du gerade schon vermutet hast. Und ein Bild, das vielleicht eine Erklärung dafür liefert, warum sich ein Mensch auf eine so gewaltsame Art das Leben nimmt. Auf den ersten Blick sieht Heidi Jakobs Leben nämlich so aus wie das von Millionen anderer Menschen in Deutschland. 9 Jahre vor der Tat lebt sie mit ihrem Ehemann und ihrem 16-jährigen Sohn Alexander in einer schicken Wohnung in einem Hochhaus in Sindlingen. Ihr Mann Gerd arbeitet als Servicetechniker für einen Küchengerätehersteller und Heidi kümmert sich zu Hause um den Haushalt und um ihr Kind. Alex ist Heidis Ein und Alles. Zu einer Freundin sagt sie einmal, ein zweites Kind kommt nicht in Frage. Mein Sohn braucht mich ganz allein. Schon damals gibt es also Anzeichen dafür, dass Alexander Jakob psychisch nicht ganz stabil ist. Also so war diese Aussage gemeint, dass sie sich halt um ihn kümmern muss, weil er alleine nicht klarkommt. Allerdings sind das so Sachen, die außerhalb der Familie irgendwie niemand mitbekommt. 1987 ändert sich das Leben der Jakobs dann auf einmal drastisch. Sie bekommen nämlich noch ein zweites Kind, Tochter Christina. Heidi ist zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt und scheint überfordert. Ihr geht es nach der Geburt ihrer Tochter immer schlechter und die Familienharmonie leidet zunehmend. Nachbarn erzählen von häufigen Streitereien zu Hause. Einmal steht Heidi nach einem Streit mit ihrem Mann plötzlich mit einer Axt in der Wohnung ihres Nachbarn und zertrümmert deren Schrank. Wir haben Anzeige erstattet, erzählt der Nachbar später dem Fokus. Doch nichts geschah. Aus Angst sind wir weggezogen. Noch im selben Jahr lässt sich Heidi Jakob zum ersten Mal in einem psychiatrischen Krankenhaus stationär behandeln. Sie lässt sich also helfen. Vielleicht wird also doch noch alles gut. Aber dann kommt der 12. November 1989. An diesem Tag wirft sich Heidis mittlerweile 18-jähriger Sohn Alex nur wenige Meter vor der Sindlinger Kirche vor einer S-Bahn und stirbt. Den Tod des Jungen hat sie wohl nie überwunden, sagt damals einer der Ermittler. In Heidi Jakob ist an diesem Tag etwas zerbrochen, das nicht mehr repariert werden kann. Die Jakobs und ihre damals erst 2-jährige Tochter ziehen aus Sindlingen in den Frankfurter Stadtteil Rödelheim, etwa 15 Autominuten entfernt. Eine hübsche Doppelhaushälfte mit Garten und einer rosa Schaukel für Tochter Christina, ein Neuanfang. Während sich Gerd Jakob schnell mit den neuen Nachbarn anfreundet, zieht sich seine Frau Heidi immer mehr zurück. Sie leidet laut Zeugen immer mehr unter Verfolgungswahn, bedroht und schlägt fremde Menschen. Irgendwann hält die Ehe der Jakobs das nicht mehr aus und das Paar trennt sich im Oktober 1995. Heidi zieht aus der Doppelhaushälfte aus und zunächst nach Oberursel im Taunus. Ihre Tochter Christina bleibt bei ihrem Vater Gerd. In ihrer neuen Heimat kapselt sich Heidi Jakob noch weiter ab. Kurz danach verschlägt es sie dann in ein kleines Dorf in der Nähe des Städtchens Usingen, nördlich von Frankfurt, wo sie bei einer älteren Dame einzieht, die sie bis zu ihrem Tod im August 1996 pflegt. Die Nachbarn dort nennen sie sehr wunderlich. So bietet Heidi einer älteren Dame einmal im Tausch gegen deren Antiquitäten einen Satz Bettwäsche an. Also so jemand, wo man denkt, bisschen seltsam, aber jetzt nicht wirklich gefährlich oder gruselig, halt so ein Freak halt irgendwie. Aber sie hat eben auch andere Seiten. Bei einem Vorgartenstreit soll es zu einer Prügelei gekommen sein in der Nachbarschaft. Wieder ist Heidi Jakob stationär in Behandlung, unter anderem wegen Suizidgedanken. Doch ganz offensichtlich kann ihr niemand richtig helfen, bis sie dann an Heiligabend 1996 sich selbst und zwei andere Frauen in der Kirche in Sindling mit in die Luft sprengt.
Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt groß zu sagen kann. Mir tut es leid, dass sie anscheinend so verzweifelt oder am Ende war, dass sie halt einen Suizid als letzten Ausweg gesehen hat. Ja. Aber ich verstehe halt immer noch nicht, warum gerade da.
Also wir wissen es halt nicht hundertprozentig, weil es keinen Abschiedsbrief gab. Aber die Ermittler glauben, dass Heidi Jakob ihr Leben da beenden will, wo aus ihrer Sicht ihr Elend angefangen hat. Also da in der Nähe ist ja ihr Sohn ums Leben gekommen, hat sich dort suizidiert. Also das würde vielleicht eine Erklärung sein, dass mehrere Leute sie beim Umherstreifen durch den Ort am Tattag beobachtet haben, legt die Vermutung nahe, dass sie nochmals all jene Orte, die eine Bedeutung für sie haben, abgegangen ist. Eine Art Abschied. Unter anderem ihre alte Wohnung und eben auch den Bahndamm, an dem ihr Sohn Alex gestorben ist. Dann habe sie sich zur Kirche begeben, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Aber auch das sind, wie gesagt, nur Theorien der Ermittler, weil es ja keinen Abschiedsbrief gibt. Auch die Frage, warum sie sich dafür entscheidet, mit Handgranaten ihr Leben zu beenden, wird nie geklärt. Eine Möglichkeit ist, dass sie durch einen Fernsehkrimi auf die Idee gekommen ist. Am 16. November 1996, also 6 Wochen vor der Tat, läuft im ZDF der Film Nirgendwohin aus der Krimireihe Rosa Roth mit Iris Berben. In dieser Folge flüchtet sich ein Bankräuber mit seiner Geisel einen Tag vor Weihnachten in eine Kirche und droht, diese mit einer Handgranate in die Luft zu sprengen. Ob Heidi Jakob diesen Film aber wirklich gesehen und als Inspiration für ihre eigene Tat genutzt hat, wird nie geklärt. Genau wie die Frage, woher eine Hausfrau aus dem Frankfurter Umland 2 Handgranaten aus dem Bosnienkrieg haben könnte. Denn Verbindungen in irgendeine kriminelle Szene hat Heidi Jakob nachweislich nie gehabt. Also eine Möglichkeit ist, dass sie die beiden Granaten irgendwo im Frankfurter Bahnhofsviertel gekauft hat. Denn solche Waffen sind zu diesem Zeitpunkt dort angeboten worden. Also Kriegswaffen, die irgendwie nach Deutschland geschmuggelt und da weiterverkauft worden sind.
Aber warum hat sie dann die anderen Menschen mit in den Tod gerissen?
Die Ermittler glauben, dass das keine Absicht war. Also die glauben, dass die Heidi, die beiden Schwestern Helga und Inge Ehlers, nicht töten wollte, dass das ein Versehen war, so seltsam das auch klingt. Sie gehen davon aus, dass Jakob so viele Kleidungsschichten getragen hat, weil sie damit die Explosion abdämpfen wollte. Aus demselben Grund soll sie sich auch nach vorne über die Granaten gebeugt haben. Also sie hatte die praktisch, das ist ein ganz schlimmes Bild, aber sie hatte die wie so ein Baby in der Hand und hat sich so nach vorne gebeugt. Und wenn du möglichst viele Menschen verletzen willst, dann würdest du die Granaten ja vielleicht irgendwie um dich werfen oder wie auch immer. Heidi Jakob habe, so ein Polizeisprecher, die Wirkung der Handgranaten wahrscheinlich völlig unterschätzt. Das klingt jetzt für uns wahrscheinlich sehr, sehr abwegig, aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Frau zu dem Zeitpunkt so stark psychisch krank war, dass sie wahrscheinlich nicht mehr rational denken konnte. Das macht es eben auch so schwer, diese Tat einzuordnen. Für einen gezielten Anschlag fehlt ein politischer Hintergrund und für einen Amoklauf, auch das kann ja aus einer psychischen Ausnahmesituation entstehen, der Wille, möglichst viele andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Am wahrscheinlichsten erscheint hier also ein erweiterter Suizid. Dieser Begriff wird zu Recht kritisiert, weil die beiden anderen Opfer ja nicht sterben wollten. Also deswegen klingt erweiterter Suizid irgendwie zu nett für das, was da passiert ist. Aber es ist eben der Fachbegriff für solche Taten. Doch diese Diskussion ändert nichts am Leid der Hinterbliebenen und an dem Schock, den die Explosion in Sindlingen und in der Umgebung hinterlässt. Einer der Gemeindehelfer der Kirche sagt zum Beispiel, es gibt doch so viele Plätze in Frankfurt, warum hat sie sich gerade unsere Kirche ausgesucht? Insbesondere, dass es eine von ihnen war, die der Gemeinde so etwas Schreckliches angetan hat, kann niemand fassen. Ein Sindlinger, der Heidi Jakob noch von früher kannte, erklärt der Presse, in mir kommen jetzt die alten Bilder hoch, wie sie früher war und die Frage, warum sie uns das angetan hat. Auch Pfarrer Hans Blum, der an diesem Heiligabend die Christmette gehalten hat, muss den letzten Gottesdienst vor seinem Ruhestand absagen. Die kleine evangelische Kirche an der Sindlinger Bahnstraße ist so sehr beschädigt, dass ein Gedenkgottesdienst für die Opfer unmöglich ist. Die Gemeinde muss monatelang auf andere Kirchen ausweichen. Der Gedenkgottesdienst findet dann am 29. Dezember 96 unter Ausschluss der Medien in der katholischen Kirche in Sindlingen statt. Insgesamt kommen etwa 850 Menschen, um der Toten und der Verletzten zu gedenken, auch solche, die eigentlich nicht in die Kirche gehen. Viele Menschen, die damals dabei waren, haben noch Jahre unter den Folgen der Explosion zu leiden. Ein junger Mann, der die Explosion miterlebt hat, erzählt zum Beispiel in einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse, dass er auch noch 25 Jahre später unter Angstzuständen und Panikattacken leidet. Früher, wenn ich nachts in Frankfurt unterwegs war, habe ich immer einen Bogen um große, kräftig aussehende Männer gemacht. Seit der Explosion in der Kirche sind es herrenlose Gepäckstücke an Flughäfen oder Bahnhöfen, die bei ihm Panik und Schweißausbrüche auslösen. Die Erinnerung an das Erlebte sitzt zu tief. Neben ihm nehmen auch zahlreiche andere Kirchgänger psychologische Hilfe in Anspruch, um das Trauma irgendwie zu verarbeiten. Auch einige der Feuerwehrleute, die als erstes vor Ort waren, müssen in Therapie gehen. Die Bilder aus der Kirche lassen sie nicht los. Die kleine Steinkirche öffnet 9 Monate nach der Tat und nach ausführlichen Renovierungsarbeiten wieder ihre Türen für die Gemeinde. Vor etwa 200 Menschen hält nun Pfarrer Hans Blums Nachfolger Ulrich Vorländer den Gottesdienst und sagt damals, ich möchte mit Ihnen gemeinsam nicht nur die schrecklichen Bilder betrachten, die Sindlingen vor 9 Monaten geprägt haben, sondern auch die, die uns Gottes heilende Gegenwart vor Augen führen. Viele der Menschen, die damals dabei waren, wollen den Heiligabend vor fast 30 Jahren am liebsten vergessen. Und doch kommen immer an Weihnachten die Erinnerungen wieder hoch.
Ja, der Fall ist einfach nur tragisch, ne? Mhm. Ich finde für die Opfer, für die Familien, aber natürlich auch eigentlich für Heidi Jakob selbst, ne?
Ja, ich habe ja vorher gesagt, es ist kein ganz besinnlicher Fall, den ich heute mitgebracht habe. Aber traurig ist wahrscheinlich das beste Adjektiv.
Ja, es ist für alle. Ich finde, für mich ist das halt immer so dieses, also es kommt, die Frage hatten wir auch schon öfter in anderen Folgen, hätte man ihr helfen können, hätte man das verhindern können. Aber ich glaube halt, das ist das Problem mit der Psyche. Man steckt da halt nicht drin, ne? Das ist,
ja, ich denke, zu dem Zeitpunkt, als sie die Tat begangen hat, hätte man ihr wahrscheinlich nicht mehr helfen können, weil sie da schon so fernab der Realität war, aber es ist halt so traurig, dass es vorher niemand geschafft hat, ihr zu helfen, als es vielleicht noch nicht zu spät war.
Ja, sie war halt in Behandlung, also die Frage ist für mich jetzt halt eher, wurde sie gegebenenfalls zu früh entlassen, hat man da irgendwelche Merkmale nicht gesetzt, aber jetzt habe ich natürlich auch den Bezug, meine Mutter hat lange auf einer suizidalen Station gearbeitet. Das heißt, ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man steckt da nicht drin.
Ja, aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das ist echt wieder so ein Fall, der zeigt, wie gefährlich psychische Erkrankungen sein können. Deshalb nochmal an alle, die gerade irgendwie eine Scheißzeit durchmachen. Ihr seid nicht alleine und es gibt Hilfe da draußen. Und falls ihr irgendwie mit dem Gedanken spielt, euch was anzutun, bitte, bitte, bitte wählt die Nummer der Telefonseelsorge und redet mit jemandem drüber. Also rund um die Uhr erreichbar 0800 111 0111. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ist mir ganz wichtig, an der Stelle das nochmal zu betonen.
Kann ich nichts hinzufügen.
Ja, ein trauriger erster Fall. Und ich sag mal, der zweite.
Wird der zweite besser?
Also
Philipp, es ist Weihnachten.
Es ist Weihnachten, ja. Wir müssen das irgendwie versuchen, noch hinzubiegen. Also ich sag mal, fröhlich wird der zweite Fall nicht. Wir reisen jetzt in die Vergangenheit. Ja, und zwar noch weiter zurück in die Vergangenheit. Warum lachst du denn jetzt?
Ich will doch immer in die Vergangenheit sein. Ich fände es mal schön, wenn du einen Fall aus der Zukunft bringen würdest.
Das wäre natürlich mal was.
Podcaster erschlagen in der Küche.
Das würde mir auch die Recherche einfacher machen, weil dann kann ich das ja einfach voraussagen und dann selber umsetzen. Nee, ich meinte damit, also dass wir noch weiter in die Vergangenheit reisen, also von 1998 ins Jahr 1949. Die Vorweihnachtszeit damals ist mit der heutigen nicht zu vergleichen, vor allem nicht in Berlin. Heute ist der Kurfürstendamm mit bunten Lichtern geschmückt. Am Alexanderplatz ist der große Weihnachtsmarkt samt Riesenrad aufgebaut. In der ganzen Stadt werden auf Weihnachtsmärkten Glühwein und kandierte Mandeln geschlemmt. 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dagegen ist die Hauptstadt nach wie vor ein Trümmerfeld. Von vielen der Wohnhäuser ist außer Ruinen und Brachland nichts übrig geblieben. Genau zwischen diesen Ruinen in Charlottenburg ist am 9. Dezember 1949 der Westberliner Polizist Walter Becker unterwegs, als er einen Schrottsammler sieht, der von Ruine zu Ruine zieht. Das war ja damals relativ verbreitet, weil man geguckt hat, kann man da noch irgendwie was Wertvolles rausholen. Neugierig, was sich so in den Trümmern befindet, streunt auch Becker durch die Ruinen in der Schillerstraße. Vor einem Gebäude, von dem eigentlich nur noch der Kellereingang übrig geblieben ist, sieht er plötzlich etwas auf dem Boden liegen. Als er näher kommt, traut er zuerst seinen Augen nicht. Auf dem Boden vor ihm liegt ein menschlicher Torso. Arme, Beine und der Kopf der Leiche fehlen. Sofort meldet Becker seinen Fund auf seiner Dienststelle. Was die Westberliner Polizisten nicht wissen können, 4 Tage vorher wurden an der Borsigstraße im Osten der Stadt 2 männliche Unterschenkel und ein Oberschenkel gefunden. Eine Woche später stößt die Ostberliner Polizei dann in der Nähe des Stettiner Bahnhofs auch noch auf den Kopf und die restlichen Gliedmaßen der Leiche. Sowohl die Polizisten aus dem Osten als auch die Kollegen aus dem Westen Berlins stellen sofort fest, dass hier ein Profi am Werk gewesen sein muss. Die Schnitte sind absolut sauber durchgeführt und gut platziert. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, der durch Erdrosseln ums Leben gekommen ist und danach zerteilt wurde. Laut Gerichtsmedizin liegt der Mord einige Wochen zurück. Bei den Ermittlungen gibt es jetzt allerdings ein Problem. Kannst du dir vorstellen, welches?
49, ne? War das? Gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ost-West hat wahrscheinlich nicht so gut funktioniert mit der Kooperation.
Genau das ist das Problem. Und ja, die Leichenteile sind ja im Osten und im Westen gefunden worden. Berlin ist im Dezember 1949 seit knapp einem halben Jahr zwar nicht mehr in 4 Sektoren unterteilt, so war es ja ursprünglich, aber der gesamte Osten der Stadt steht unter Aufsicht der Sowjetunion. Und die Behörden in West- und Ost-Berlin arbeiten nicht zusammen, weil sind ja 2 sozusagen verfeindete Staaten. Das hat sich auch bei Kriminellen rumgesprochen, die die Teilung der Stadt ausnutzen und Verbrechen auf beiden Seiten der Grenze begehen, weil sie wissen, dass das die Ermittlungen gegen sie fast unmöglich macht. Dieses Mal geht es aber um einen Mord und so informiert die Polizei in Ostberlin dann doch mit einiger Verzögerung die Kollegen aus dem Westen über eine Vermisstenmeldung, die vor einiger Zeit bei ihnen eingegangen ist. Es geht um den 47-jährigen Handelsreisenden Hermann Seidelmann aus Ostberlin, der im November 1949 zur Beerdigung seiner Mutter nach Westberlin gefahren ist. Nach der Beerdigung bleibt Seidelmann im Westen und arbeitet dort als Geldwechsler in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Also damals gab es ja die Währungsreform und da war das ein sehr lukratives Geschäft, Ost gegen Westmark zu tauschen. Als sein Bruder einige Zeit nichts von Hermann hört, meldet er ihn im Osten der Stadt als vermisst. Kurze Zeit später steht fest, dass es sich bei der zerteilten Leiche tatsächlich um Hermann Seidelmann handelt. Doch wer den Mann ermordet hat, können die Ermittler auf beiden Seiten der Stadt lange nicht herausfinden. Durch seinen Job als Geldwechsler hatte Seidelmann mit vielen Menschen Kontakt und in diesem Geschäftsfeld sind Konflikte auch keine Seltenheit. Um den Täter zu überführen, lässt die Polizei den Bahnhof Zoo überwachen. Außerdem werden 500 D-Mark Belohnung auch brauchbare Hinweise ausgesetzt, allerdings ohne Erfolg. Und so vergehen Weihnachten und Neujahr, ohne dass es eine Spur von Seidelmanns Mörder gibt. Das ändert sich erst am 4. Januar 1950, als in Berlin neue Leichenteile gefunden werden. Kinder haben beim Spielen in einer Ruine in der Prenzlauer Straße in Ost-Berlin einen zerstückelten Körper gefunden. Auch dieses Mal wurden der Kopf und die Gliedmaßen vom Rumpf getrennt. Allerdings wurden die Teile nicht wie beim ersten Mal in der Stadt verteilt, sondern nur auf einen Haufen geworfen und in der Ruine liegen gelassen. Sofort nimmt die Ost-Berliner Polizei die Ermittlungen auf. Laut Ermittlungsakte handelt es sich bei dem Opfer um eine 35 bis 45 Jahre alt scheinende Frau von ca. 1,60 Meter bis 1,65 Meter Größe und untersetzter Statur. Auch diesmal kann die Identität der Toten schnell festgestellt werden. Es handelt sich um die 46-jährige Bürogeschäftsangestellte Dorothea Merten, die einen Tag vor dem Leichenfund von ihrem Arbeitgeber als vermisst gemeldet wurde.
Hat man denn diesmal mehr Hinweise, wer dahinter steckt?
Ja, also am Anfang bringen die Ermittler die beiden Fälle gar nicht in einen Zusammenhang. Das finde ich ganz interessant, weil es gibt ja da durchaus Parallelen. Auch Dorothea Merten wurde mit einem dünnen Seil erdrosselt. Danach wurde ihr Körper auf dieselbe Art zerteilt wie wenige Wochen vorher Hermann Seidelmann. Und doch arbeiten die Ermittler im Osten und im Westen an beiden Fällen eher gegen statt miteinander. Schnell stellt die Ostberliner Polizei fest, dass Dorothea Merten schon seit dem zweiten Weihnachtstag 1946 von niemandem mehr lebend gesehen wurde. Also mehr als eine Woche, bevor ihr Chef sie als vermisst gemeldet hat. Wobei das nachvollziehbar ist, weil das war wahrscheinlich der letzte Tag, wo sie arbeiten war. Und dann waren Weihnachtsferien und ja, dann hat er erst dann gemerkt, dass sie irgendwie nicht wiederkommt. Dorotheas Arbeitgeber erzählt den Ermittlern in einer Zeugenbefragung, dass die 46-Jährige vor ihrem Weihnachtsurlaub zuletzt bei einer Kundin in Charlottenburg gewesen sei, um ihr eine von ihr bestellte Schreibmaschine zu liefern. Danach habe er nichts mehr von ihr gehört. Der Chef der Verkäuferin kann den Ermittlern den Namen der Kundin geben, Elisabeth Kusian. Aber die Ermittler sind skeptisch. Wenn eine Frau die Täterin sein sollte, würde sie dann nicht eher mit Gift morden? Du lachst, aber das ist ja damals so.
Statistisch und so, aber.
Nee, nicht mal statistisch, das ist schon, glaube ich, so ein Klischee, aber damals ist es noch häufiger passiert, dass Frauen mit Gift gemordet haben.
Aber das ist für mich jetzt wieder so ein Stück weit auch so dieses, wenn sie da nicht am Herd stehen, dann mischen sie Gift. Gift,
genau. So, also. Ja, das Frauenbild zur damaligen Zeit hat den Ermittlungen nicht unbedingt geholfen. Also man muss sagen, zum Erdrosseln braucht es schon eine gewisse Kraft, genauso wie zum Zerteilen einer Leiche. Und selbst wenn Elisabeth Kusian Dorothea Merten ermordet hat, wie hätte sie denn als Frau einen kräftigen Mann wie Hermann Seidelmann töten sollen? Und doch gehen die Ermittler diesem Hinweis dann irgendwann doch nach und statten Kusian einen Besuch ab. Die 35-jährige Krankenschwester mit den dunklen, lockigen Haaren, die den Polizisten die Tür öffnet, kann sich tatsächlich noch genau an den Besuch von Dorothea erinnern. Am 24. Dezember habe sie im Bürogeschäft, in dem Merten gearbeitet hat, angerufen und für den 26. Dezember eine Schreibmaschine der Marke Erika bestellt. Noch am selben Tag sei Dorothea Merten abends bei ihr gewesen und sie hätten eine Anzahlung von 50 Mark für die 250 Mark teure Schreibmaschine ausgemacht. Etwa 15 Minuten lang hätten die Frauen sich nett unterhalten, dann sei Merten wieder gegangen. Dabei habe sie ihren Regenschirm bei ihr in der Wohnung vergessen, erklärt Kusian den Beamten. Die Schreibmaschine will die Krankenschwester ihrem Liebhaber, dem Kriminalsekretär Kurt Muschern, noch am selben Tag zu Weihnachten geschenkt haben. Also der war auch an dem Tag noch da. Von Merten habe sie im Anschluss nichts mehr gehört. Erstmal also nichts Verdächtiges, denken sich die Polizisten, als sie die Wohnung von Elisabeth Kusian an der Kantstraße verlassen. Trotzdem wollen sie ihre Aussage natürlich überprüfen und auch Kriminalsekretär Muschern als Zeugen befragen. Der jedoch erzählt den Ermittlern einige Dinge, die sie hellhörig werden lassen. Am Abend des 26. Dezember will der Kriminalsekretär laut seiner Aussage Elisabeth Kusian in ihrer Wohnung besuchen. Als er ankommt, wimmelt Elisabeth ihn ab und sagt, er solle noch kurz in einer Kneipe warten und später wiederkommen. Um 23 Uhr klingelt Kurt Muschern dann ein zweites Mal bei Elisabeth Kusian an der Wohnungstür. Dieses Mal lässt sie ihn rein und die beiden feiern Weihnachten zusammen. Als Geschenk überreicht sie ihm eine neue Schreibmaschine der Marke Erika. Muschern erzählt, dass er sich noch über das teure Geschenk gewundert habe. Schließlich sei die Kusian verschuldet und immer in Geldnot gewesen. Und dem Kriminalsekretär ist noch ein weiteres seltsames Detail aufgefallen. In ihrer Wohnung habe er Frauenkleidung gesehen, die definitiv nicht Elisabeth gehörte. Spätestens jetzt werden die Ermittler hellhörig. Kurz darauf startet die Ostberliner Polizei Elisabeth Kusian einen zweiten Besuch ab. Sie durchsuchen die Wohnung der Krankenschwester und tatsächlich finden sie mehrere Kleidungsstücke aus dem Besitz von Dorothea Merten und noch etwas, eine gestreifte Krawatte, die früher mal Hermann Seidelmann gehört hat. An einem Rucksack, mehreren Wolldecken, einem Koffer und einem Küchenmesser finden die Beamten außerdem Blutspuren. Für die Ostberliner Polizei ist klar, Elisabeth Kusian muss die Mörderin von Hermann Seidelmann und Dorothea Merten sein. Am 6. Januar 1950 nehmen sie die Krankenschwester in ihrer Wohnung in West-Berlin fest, ohne dass sie die eigentlich zuständige West-Berliner Polizei informiert haben. Die erfährt erst am nächsten Tag von der Festnahme. Auch sie durchsuchen die Wohnung und finden weitere Hinweise darauf, dass die beiden Morde hier stattgefunden haben müssen. Außerdem finden die Westberliner Beamten eine Zeugin, die behauptet, Kusian um die Weihnachtszeit herum einen Koffer geliehen zu haben. Als Elisabeth den Koffer einige Tage später wieder zurückgebracht habe, sei der voller Blut gewesen. Was würdest du machen, wenn ich mir den Koffer bei dir leihe und gebe ihn dir wieder und er ist voller Blut?
Ich würde wahrscheinlich bei der Polizei anrufen.
Würdest du wirklich?
Ja.
Würdest du mich nicht decken?
Nein, das habe ich dir schon 5000 Mal gesagt. Wenn du, also solange du mir nicht plausibel erklären kannst,
warum,
dass das für ein Verbrechen war, das so hätte, und selbst dann würde ich zur Polizei gehen, weil dann hast du nichts zu befürchten.
Puh.
Das kannst du dir schon mal ab. Ich bin kein Partner in Crime.
Okay, dann werde ich mir den Koffer nicht...
Die Diskussion hatten wir schon ein paar
Mal. Ich weiß. Ich wollte jetzt nur mal wegen eines Koffers fragen, rein theoretisch. Also sie sagt natürlich, sie hat eine Entschuldigung dafür. Die Krankenschwester habe ihr erzählt, sie habe in dem Koffer ein geschlachtetes Kaninchen transportiert. Das ist ja auch irgendwie eine seltsame Geschichte, ne? Also warum braucht man einen Koffer, um ein geschlachtetes Kaninchen zu transportieren?
War das zu der Zeit vielleicht noch so? Also ich meine, da wurde natürlich auch noch, glaube ich, viel mehr geschlachtet, so, also auch in Häusern.
Ja, ja,
ne?
Aber warum man das dann in einem Koffer...
Das ist selbstverständlich trägt. Vollkommen gestört, aber...
Ja?
Ja, ich würde mir jetzt die Frage stellen, wie abwegig ist es, ein geschlachtetes Kaninchen zu transportieren?
Nee, das ist nicht abwegig, aber dafür einen Koffer zu benutzen ist ein bisschen...
Das absolut, ja. Aber wenn das nicht, ja.
Dann aber sie hat, also die Bekannte hat auch eine Entschädigung dafür bekommen, nämlich Herrenkleidung und eine Armbanduhr.
Ah, Zufall.
Ne? Zufall. Wahrscheinlich gehörten diese Sachen eigentlich Hermann Seidelmann. Das lässt sich aber nicht mehr beweisen, weil die Frau die Klamotten und die Uhr bereits am Bahnhof Zoo weiterverkauft hat. Also klar, das ist so die Nachkriegszeit, keiner hat Kohle und wenn du irgendwas findest, was Wert hat, dann versuchst du es irgendwie zur Kohle zu machen.
Aber rausreden kann sie sich da dann jetzt ja nicht wirklich.
Ja, sie versucht es auf jeden Fall. Also Elisabeth Kusian wird von der Ostberliner Kriminalpolizei vernommen. Sie bestreitet, etwas mit dem Tod von Seidelmann und Merten zu tun zu haben, aber sie verstrickt sich dabei immer mehr in Lügen und in Widersprüche. 3 Tage nach ihrer Verhaftung beantragt die Westberliner Polizei Kusians Auslieferung. Schließlich kommt die Verdächtige aus ihrem Hoheitsgebiet. Doch ihre Kollegen auf der anderen Seite der Grenze sind sich sicher, Kusian doch noch zu einem Geständnis bringen zu können und lehnen die Auslieferung erstmal ab. Und tatsächlich, einen Tag später, am 10. Januar 1950, gesteht die 35-Jährige beide Morde. Am 9. Februar, also einen Monat später, wird sie nach West-Berlin ausgeliefert. Erst jetzt erfahren die hiesigen Beamten von Kusians Geständnis und von all dem anderen, was ihre Kollegen im Osten herausgefunden haben. Aus deren und ihren eigenen Erkenntnissen setzt sich ein immer dichteres Bild der Tatgeschehnisse zusammen und ein Bild der Frau, die nun bei ihnen in U-Haft sitzt.
Okay, erzähl uns doch mal ein bisschen was über sie.
Elisabeth wird als Elisabeth Richter am 8. Mai 1914, also nur wenige Monate vor dem Ersten Weltkrieg, in Bornshain in Thüringen als jüngstes von 6 Kindern geboren. Wie bei so vielen in der Zeit ist auch Elisabeths Kindheit von Armut geprägt. Ihr Vater, der als Viehmeister arbeitet, stirbt nur ein Jahr nach Elisabeths Geburt im Krieg. Ihre Mutter muss ihre 6 Kinder allein aufziehen und gleichzeitig die Arbeit ihres verstorbenen Mannes bewältigen. Als Elisabeth älter ist, besucht sie die Volksschule und arbeitet als Hausangestellte auf einem Gut. Mit 17 zieht sie schließlich nach Dresden, wo sie eine Haushaltsschule besucht. Um diese Zeit herum lernt sie bei einem Krankenhausaufenthalt den Pfleger Walter kennen. Die beiden verlieben sich und heiraten 1936 in Berlin. Drei Kinder werden aus der Ehe hervorgehen. Im finanziell geschützteren Rahmen der Beziehung kann Kusian nun auch beruflich dem nachgehen, was sie wirklich machen möchte. Wie ihr Mann fängt sie als Krankenpflegerin an und lässt ihren Beruf als Hausangestellte hinter sich. Doch wirklich rund, muss man leider sagen, läuft es in der Beziehung der beiden nicht. Walter Kusian ist überzeugter Nazi und bereits 1926 in die NSDAP eingetreten. Vor Kriegsausbruch arbeitet er im Propagandaministerium von Josef Goebbels. Zusammen lebt die Familie in Berlin-Gesundbrunnen. Elisabeth erzählt später, dass ihr Ehemann nicht nur sie, sondern auch die drei gemeinsamen Kinder regelmäßig verprügelt. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, muss Walter, wie viele andere Männer, damals an die Front. In dieser Zeit beginnen die beiden eine Art offene Beziehung zu führen, die allerdings nur zu einer Seite offen ist. Elisabeth liebt es, abends auszugehen und lernt immer wieder neue Männer kennen, mit denen sie Affären anfängt. Um bei den Männern zu landen, denkt sie sich immer neue Lügengeschichten aus. So ist sie zum Beispiel mal eine ungarische Gräfin, mal eine Medizinstudentin und ein anderes Mal eine Malerin. Je nachdem, wie es gerade passt. In einem Polizeibericht wird sie deshalb als notorische Lügnerin beschrieben, die in angeberischer Weise gegenüber ihren Mitmenschen über ihre Personen und Verhältnisse ein regelrechtes Lügengebäude aufgebaut hatte. Doch die wilden Geschichten der Elisabeth Kusian kommen gut an, also gut an bei ihren Affären und Liebhabern. Ihr Mann Walter weiß zwar von den Affären, die allerdings nichts von ihm. Um vor ihren Liebhabern nicht aufzufliegen, haben sie und Walter einen Deal. Wenn er mal nach Hause kommt und gerade ein Geliebter seiner Frau da ist, gibt sich Walter als ihr Schwager aus. Das geht sogar so weit, dass die drei Kinder der beiden ihn in diesem Fall Onkel Walter nennen sollen. Es ist ja auch mega weird, oder?
Ja.
Also keine Ahnung, warum er sich darauf eingelassen hat und auch die Kinder.
Ja, warte mal, aber der war doch an der Front, dann ist er immer mal wieder nach Hause gekommen.
Ja, also vielleicht haben die auch schon damit angefangen, bevor er an der Front war, aber zwischendurch hast du ja vielleicht auch mal Heimaturlaub und da war ja kein Handy, wo man anrufen konnte. Und wenn dann Walter vor der Tür steht, dann sagst du, ach Mensch, hier, Onkel Walter ist wieder da, Kinder, freut euch. Also.
Und danach hat er sie verprügelt.
Ja, also es ist alles, das Problem ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass sie eine notorische Lügnerin ist, weiß man halt nicht, ob zum Beispiel das mit dem Verprügeln stimmt, weil das weiß man eben ja nur von dem, was sie erzählt hat. Weißt du? Also
mit den Kindern hat man nicht gesprochen?
Doch, mit den Kindern hat man gesprochen. Also diese Onkel-Walter-Geschichte zum Beispiel stammt auch von den Kindern. Das haben die Kinder bestätigt. Also es ist alles
etwas seltsam.
Etwas seltsam, genau. Während ihr Ehemann an der Front für das faschistische Deutschland kämpft, fängt Elisabeth Kusian als Krankenpflegerin im Robert-Koch-Krankenhaus an der gynäkologischen Station an. Als sich der Krieg dem Ende zuneigt, kommt es für Kusian zu einem tragischen Zwischenfall. Als sie im Kampf um Berlin als medizinische Helferin im Einsatz ist, wird die inzwischen 31-Jährige von einer Kugel im Unterschenkel getroffen. Um die Schmerzen zu lindern, muss die Krankenpflegerin täglich Morphium nehmen. Kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert?
Sie wird abhängig, ne?
Ganz genau, sie wird abhängig. In der folgenden Zeit lässt Elisabeth bei der Arbeit immer wieder kleine Mengen der Droge mitgehen. Den Rest besorgt sie sich auf dem Schwarzmarkt. Also sie hat, was das angeht, natürlich Glück in dem Job, weil die ist da nah an der Quelle
dran. Naja, Glück dran. Unglück dann.
Ja, also für die Sucht ist es natürlich kein Glück, aber für sie selbst, um sich zu versorgen. Um trotz des Morphiums weiterzuarbeiten und für ihre Kinder da sein zu können, nimmt Elisabeth Kusian außerdem das aufputschende Amphetamin Pervitin, damals auch als Panzerschokolade bekannt. Kennst du das noch? Also,
nee, noch nein.
Also so alt sind wir jetzt nicht, aber Panzerschokolade sagte mir tatsächlich was. Das ist irgendwie, was sich so die Opas erzählt haben. Das wurde damals auch unter den Soldaten verteilt, damit die ordentlich weitermarschieren konnten.
Also das heißt, das ist so ein Aufputschmittel.
Mhm, genau. Das belastet natürlich auch ihr Portemonnaie, weil sie jetzt ja gleich von zwei Substanzen abhängig ist. Nach einem neuen gescheiterten Anlauf, ihre Ehe zum Laufen zu bringen nach dem Krieg, lassen sich Elisabeth und Walter 1947 scheiden. Da beide sich nicht in der Lage sehen, die gemeinsamen Kinder großzuziehen, kommen diese in ein Heim, was ich auch wahnsinnig krass finde, aber es waren natürlich andere Zeiten. An ihrem Lebensstil ändert Elisabeth Kusian auch nach dem Krieg kaum etwas. Sie geht weiter massig aus und auch die Lügengeschichten bleiben. Diese gehen sogar so weit, dass sie sich mit dem von ihr selbst erfundenen Persönlichkeiten, deren Leben so viel interessanter ist als ihr eigenes, Briefe hin und her schickt. Also die Gräfin, die sie eigentlich selber ist, die ungarische, die schreibt ihr dann und sie antwortet der auch. Also das ist schon
irre.
Wild, ja, oder irre. Auch entwirft sie die Todesanzeigen bekannter und hochrangiger Persönlichkeiten, bei denen sie sich dann selbst mit dem Zusatz studierte Medizinerin unter den Hinterbliebenen auflistet.
Okay, ich muss zugeben, die Lebensgeschichte ist jetzt ja schon, das klingt wie so ein Stoff aus so einem Roman, ne?
Ja.
Einen ziemlich düsteren.
Mhm.
Diese Mischung aus Sucht, Lügen, psychische Belastung, ich finde das schon heftig.
Ja.
Aber was ich mich jetzt halt frage, ist, hat sie diese Taten denn jetzt wirklich rational geplant? Oder war sie dann jetzt auch vielleicht einfach nur getrieben von der Situation?
Da kommen wir gleich noch zu. Aber ich kann mir vorstellen, dass man einiges von ihrem doch sehr seltsamen Verhalten durch die Nebenwirkungen des Pervitins erklären kann. Von dem ist sie ja zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren abhängig. Und das führt unter anderem zu Wahnvorstellungen und Depressionen. Also es kann durchaus sein, dass sie wirklich geglaubt hat, dass sie mit einer ungarischen Gräfin schreibt, wenn sie eigentlich mit sich selber schreibt. Eine der Personen, die Elisabeth Kusians Lügen und ihrem Charme auf den Leim geht, ist der Kriminalsekretär Kurt Muschern. Ihm gegenüber gibt sich Kusian als Witwe eines verstorbenen Oberarztes aus. Obwohl Muschern selbst verheiratet ist und drei Kinder hat, werden die beiden ein Liebespaar. Und trotz ihrer chronischen Geldnot macht Kusiam dem Kriminalbeamten zahlreiche großzügige Geschenke. Das Geld dafür leiht sie sich bei Patienten im Krankenhaus, ohne es jedoch jemals zurückzugeben. Als sich die Beschwerden der Patienten häufen, wird Kusiam schließlich mitgeteilt, dass ihr zu Ende des Jahres, also Ende 49, der Vertrag gekündigt wird. Finanziell für sie der Super-GAU. Es muss ein neuer Plan her, um an Geld zu kommen. Und für diesen Plan ist Elisabeth Kusian bereit zu morden. Die Gegend um den Bahnhof Zoo ist in der Nachkriegszeit ein florierender Hotspot für den Schwarzmarkt. Hier wird alles gehandelt, was sich zu Geld machen lässt. Klamotten, Drogen, Haushaltsgegenstände und vieles weiteres. Nach der Währungsreform wird hier aber auch insbesondere Geld getauscht. Die Mauer existiert noch nicht und Reisende zwischen Ost und West können hier am Zoo ihre D-Mark in Ostmark wechseln lassen und umgekehrt. Auch Elisabeth Kusian, die nicht weit entfernt in der Kantstraße wohnt, treibt sich hier öfters herum. Als sie Anfang Dezember mal wieder im Zoo in ihrer Krankenschwesteruniform unterwegs ist, kommt sie mit einem Mann ins Gespräch. Dieser stellt sich als Hermann Seidelmann vor. Er kommt aus Plauen und ist gerade zu Besuch in Berlin, verdient sich seine Brötchen im Augenblick am Bahnhof Zoo mit dem Tauschen von Geld. In ihrem Outfit und mit ihrem hübschen Gesicht findet Seidelmann die junge Frau direkt sympathisch. Nachdem die beiden 100 Ostmark in Westgeld getauscht haben, lädt Kusian den Mann ein, doch am Abend bei ihr vorbeizukommen, um noch mehr Geld zu wechseln und auch noch mehr Geld dafür mitzubringen. Seidelmann ist sofort einverstanden. Gegen 20 Uhr klingelt der gut gelaunte Mann am Klingelschild mit der Aufschrift Kusian in der Kantstraße 154a. Lächelnd öffnet ihm die freundliche Krankenschwester, die er vorhin kennengelernt hat, die Tür. Seidelmann und Kusian nehmen im Wohnzimmer Platz. Elisabeth Kusian serviert sich und ihrem Gast Kaffee. Sie tauschen Geld und plaudern etwa 2 Stunden lang. Weil Kusian sich vorher Morphium gespritzt hat, wird sie aber irgendwann immer schläfriger. Als der 47-jährige Seidelmann Elisabeth darauf anspricht, geht sie in die Küche, um neuen Kaffee aufzusetzen. Hermann Seidelmann bemerkt nicht, dass Elisabeth eine Tablette Pervitin schluckt und aus einer Schublade eine Wäscheleine herausholt, in die sie schon eine Schlaufe geknotet hat. Als der Kaffee fertig ist, dreht Kusian das Radio lauter und nähert sich Hermann Seidelmann von hinten. Dann legt sie ihm ohne Vorwarnung die dünne Leine um den Hals und zieht zu, so fest sie kann. Der überrumpelte Seidelmann springt sofort auf und stößt den Tisch vor sich mit seinen Füßen weg. Seine Angreiferin und er landen auf dem Boden des Apartments. Doch egal wie sehr Seidelmann um sich schlägt und sich windet, die Frau lässt nicht locker. Nach einem minutenlangen Todeskampf verliert der 47-Jährige das Bewusstsein. Also auch krass, weil das ja echt körperlich Kraft
jetzt, das jetzt, ich frage mich jetzt gerade, ist das jetzt dieses Pervitin, das ihr da vielleicht auch so adrenalinmäßig mehr Kraft gibt?
Ja, ja, das ist ja eben im Krieg auch eingesetzt worden. Deswegen hieß es ja Panzerschokolade, dass die Soldaten weiter marschieren konnten, wenn sie eigentlich nicht mehr marschieren können. Also das kann durchaus damit zusammenhängen. Aber das ist eben eine Tat, die die Ermittler damals einer Frau niemals zugetraut hätten. Weil Erdrosseln ist halt schon kein, glücklicherweise, kein besonders leichter Vorgang. Elisabeth Kusian setzt sich ruhig in ihren Sessel und wartet, bis Seidelmann aufgehört hat zu atmen. Dann durchsucht sie ihr Opfer nach Geld und findet insgesamt 268,50 Mark. Danach wirft Kusian eine Decke über die Leiche und fährt zu einer Bekannten, der sie noch Geld schuldet. Mit Seidelmanns Geld begleicht sie ihre Schulden und leiht sich zusätzlich den Koffer der Bekannten. Also das ist der Koffer, über den wir eben schon gesprochen haben. Als sie zurück in ihrer Wohnung ist, spritzt sie sich eine neue Ladung Morphium und fängt an, die Leiche mit einem Küchenmesser und einem Skalpell zu zerteilen. Bis 3 Uhr morgens dauert es. Dann sind Arme, Beine, Kopf und Torso voneinander getrennt. Und man muss sagen, das muss eine schweinemäßige Arbeit gewesen sein. Mit einer.
Das muss auch eine Riesensauerei gewesen sein.
Ja, ja, aber allein jetzt körperlich einen Körper auseinanderzuschneiden mit einem Küchenmesser und einem Skalpell ist schon.
Die war natürlich voll drauf, ne?
Die war voll drauf. Das wird ihr wahrscheinlich dabei geholfen haben. Die Leichenteile packt sie nun in 2 Rucksäcke und in den Koffer ihrer Bekannten, also in den frisch geliehenen Koffer. Im Anschluss daran fährt sie mit dem Frühzug zum Stettiner Bahnhof in den Osten der Stadt, wo sie die Leichenteile in einer Ruine ablegt. Danach fährt sie zurück nach Hause und bringt den 2. Rucksack nach Charlottenburg in die Schillerstraße. Den Anzug des Mannes, den sie gerade getötet hat, schenkt sie ihrem Ex-Mann Walter, die restliche Kleidung ihrer Bekannten mit dem Koffer.
Das, was ich unheimlich finde, ist, aber wahrscheinlich ist auch das einfach dann diese, ja, die lebt da ja gerade nicht mehr ganz rational, wie schnell die so zwischen Mord und Alltag hin und her wechselt. Ne? Mhm. Also dann, sie ermordet den.
Stimmt.
Dann, ja, dann wird die Leiche weggebracht, dann verschenkst du die Sachen, die da vorher da war, als wäre nichts passiert. Also das ist schon
irritierend. Ja, vor allem für eine Ersttäterin, ne? Also das ist ja der erste Mord, den sie jetzt begangen hat in ihrem Leben. Und ganz oft ist es ja so, dass sie dann die Täter, die das zum ersten Mal machen, komplett überfordert sind mit der Situation, denken, boah, scheiße, was habe ich hier gemacht? Ja, und ich glaube, was mache ich jetzt als nächstes?
Und ich glaube, dass das Morphium, das, ich glaube, die funktioniert nur noch.
Ja.
Also wahrscheinlich ist die in so einem Dämmerzustand. Mich würde sogar interessieren, ob die das überhaupt richtig wahrnimmt, was sie da gerade gemacht hat. Sagt sie denn selbst was über ihr Motiv?
Ja, sie hat in der Vernehmung gesagt, plötzlich fiel mir ein, dass ich sehr viele Schulden habe und es kam so über mich, dass ich das Geld dieses Mannes gebrauchen könnte.
Also liegt ja nah.
Ja, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so spontan war, sondern warum hat sie ihn denn zu sich nach Hause eingeladen und hat ihm gesagt, bring mal viel Geld mit, wir wollen Geld tauschen. Und warum hat sie schon ein Seil mit einer Schlinge in der Schublade liegen? Also so ganz spontan, glaube ich, war das nicht.
Ich denke auch, dass es dann schon eher geplant war, ne? Aber
ja.
Es ist schon gruselig.
Ja, es ist total gruselig.
Es stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, war es wirklich ihr erster Mord?
Ja, zumindest der erste, von dem wir wissen. Aber ne, wenn du dir vorstellst, dass das allererste Mal war, dass sie einen Menschen getötet hat, ist sie dafür schon sehr planvoll vorgegangen und hat die Schritte so und abgearbeitet.
Scheint ja auch ihre Affäre ist Kriminalsekretär, kommt sie nach Hause und hat nichts gemerkt. Das heißt, sie muss ja diese Bude sowas von durchgereinigt haben.
Ja.
Das finde ich schon bemerkenswert.
Also nur um das nochmal klar zu machen, also diesen Beruf des Kriminalsekretärs gibt es glaube ich heute nicht mehr, aber es ist halt jemand von der Polizei. Ne? Also hat
eine
Affäre mit einem Polizisten und bringt halt einen Typen um und lädt den dann zu sich nach Hause ein, den Polizisten, und sagt, hier kommen wir mal schön Kaffee und Kuchen. Also es ist nicht ganz so gelaufen, wie sie sich das gedacht hat. Nachdem Elisabeth Kusian die Schulden bei ihrer Bekannten bezahlt hat, bleibt ihr nicht mehr so viel von ihrer Beute übrig. Außerdem muss sie ja weiter ihren hohen Morphium- und Pervitinkonsum bezahlen. Und sie möchte ihrem Liebhaber Kurt Muschan unbedingt einen großen Weihnachtswunsch erfüllen. Eine Erika-Schreibmaschine, ein damals besonders beliebtes Modell, das 250 D-Mark kostet. Das ist damals echt viel Geld. Und so geht Kusian an Heiligabend in ein Büromaschinengeschäft. Weiß nicht, gibt's heute wahrscheinlich auch nicht mehr Büromaschinengeschäfte, das diese Schreibmaschinen verkauft. Mit der 46-jährigen Verkäuferin Dorothea Merten verabredet sie, dass diese ihr die Schreibmaschine am 2. Weihnachtsfeiertag zu Hause vorbeibringt. Die beiden einigen sich auf eine Anzahlung von 50 Mark und so kommt Merten am Nachmittag des 26. Dezember samt Schreibmaschine zu Elisabeth Kusian in die Kantstraße. Doch diese hat das Geld für die Anzahlung nicht, also gibt sie Dorothea Merten ihr Besteck als Pfand und verspricht die 50 Mark bis zum Abend zu besorgen. Die 46-jährige Verkäuferin lässt sich, wahrscheinlich aus Mitleid, auf den Vorschlag ein und das ist ihr Todesurteil. Um 21.45 Uhr an diesem zweiten Weihnachtstag steht Dorothea Merten also wie verabredet wieder bei Elisabeth Kusian vor der Tür. Sie kann nicht ahnen, dass Kusian kurz vorher noch ihren geliebten Kurt Muschern weggeschickt hat, weil sie noch etwas vorbereiten müsse. Also wie eiskalt die ist, ne? Die bestellt die zu sich nach Hause, schickt gerade ihren Freund da in eine Kneipe und dann lockt sie die in die Wohnung rein. Dieses Mal hat die Krankenpflegerin die vereinbarten 50 Mark parat. Sie bietet Merten an, doch noch ein bisschen zu bleiben. Die 46-Jährige nimmt an. Gemeinsam trinken die beiden Kaffee und rauchen. Als Kusian einen neuen Kaffee ansetzt, mischt sie der nichtsahnenden Verkäuferin ein Betäubungsmittel in das Getränk. Ein Kampf wie mit ihrem vorherigen Opfer, Seidelmann, will sie dieses Mal vermeiden. Als Elisabeth Kusian merkt, dass Dorothea langsam träger wird, holt sie wieder die Wäscheleine aus der Schublade und erdrosselt sie von hinten. Als Dorothea tot ist, muss Kusian schnell sein, denn jeden Moment kann ihr geliebter Kurt Muschern vorbeikommen, der selbst Polizist ist und vielleicht dann doch bei einer Leiche im Wohnzimmer eventuell misstrauisch werden könnte. Also zieht sie die Leiche der Verkäuferin schnell unter ihr Bett. Gerade rechtzeitig, denn kurz darauf klingelt es an der Tür. Es ist wie verabredet ihr geliebter Kurt. Zur Begrüßung küssen sich die beiden, dann nehmen sie vor dem geschmückten Tannenbaum Platz und feiern zusammen Weihnachten mit der teuren Erika-Schreibmaschine als Geschenk. Einige Stunden später legt sich das Paar dann zusammen schlafen. Dass nur Zentimeter unter ihm eine Leiche liegt, ahnt der Polizist Kurt Muschern nicht. Und so fährt er am nächsten Morgen zu seiner Familie zurück, als wäre nichts gewesen.
Ja gut, also der brillanteste Polizist scheint der Typ jetzt ja nicht zu sein.
Wohl eher nicht.
Aber die gute Elisabeth ist ja schon krass, ne? Also die ist ja vollkommen neben der Spur.
Na, aus Verbrechersicht ist sie in der Spur, weil sie zieht es ganz schön straight durch.
Ja, aber also ich meine, da ist ihr Macker, der Polizist ist oder in irgendeiner Art und Weise da, ne? Also,
ja.
Und die verbringen jetzt mal Weihnachten mit einer Leiche unterm Bett und der weiß das nicht.
Ja.
Wie geht sie denn bei der Beseitigung der Leiche diesmal vor?
Eigentlich genauso wie vorher bei Hermann Seidelmann. Also sie zerstückelt die Leiche. Allerdings wartet sie diesmal ein bisschen, bis sie die Teile entsorgt. In der Zwischenzeit lagert sie die Rucksäcke mit den Leichenteilen hinter ihrer Tür, wo sonst die Kohlen stehen. Also die Vorstellung, dass da irgendwer vorbeikommt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die hat schon ein ziemlich dickes Fell, ne?
Ja. Und den Rumpf versteckt sie in der ganzen Zeit unter ihrem Bett. Oh. Am 30. Schön. Dezember, also 4 Tage später, entsorgt sie dann einen Teil der Leiche am Alexanderplatz. 2 Tage später folgen dann die weiteren Teile am gleichen Ort. Es dauert noch 3 Tage, bis die Leichenteile gefunden werden. Und 2 weitere Tage, bis Kusian schließlich verhaftet wird. Nach ihrer Überstellung nach West-Berlin wird Elisabeth Kusian im Januar 1951 vor dem neuen Kriminalgericht Moabit angeklagt. Hunderte Schaulustige versammeln sich vor dem beeindruckenden Gebäude an der Turmstraße. Sie alle wollen einen Blick auf die Todesschwester werfen, wie sie die Presse getauft hat. Der Telegraph titelt zum Prozessstart zum Beispiel Lügen, Morphium, Liebe, Mord. Also das ist eigentlich alles, was den Boulevard scharf macht in dieser Geschichte. Damit der Gerichtssaal nicht aus allen Nähten platzt, werden vor dem Gebäude Eintrittskarten rausgegeben. Im Prozess versucht es Elisabeth Kusian wieder mit Lügen und widerspricht zum Teil ihren eigenen Aussagen. Außerdem macht sie sich die Zweifel vieler Menschen daran zunutze, dass sie als schwache Frau in Anführungsstrichen einen kräftigen Mann überwältigt haben soll. Plötzlich behauptet Elisabeth Kusian, ihr geschiedener Ex-Mann Walter habe die beiden Morde aus Eifersucht begangen. Sie habe ihm dann lediglich bei der Beseitigung der Leichen geholfen.
Gibt es denn ein psychologisches Gutachten für die Gute?
Ja, darin wird Elisabeth Kusian eine psychopathische Persönlichkeit mit einer disharmonischen Charakteranlage und ausgesprochen hysterischen Zügen bescheinigt. Außerdem besitze sie eine ungewöhnliche Unaufrichtigkeit und psychopathische Lügenhaftigkeit, die in den letzten Jahren geradezu einem pseudologistischen Charakter angenommen haben und von ihr auch nach Entdeckung ihrer Straftaten in geradezu sinnloser Weise beibehalten worden sind. Also es ist jetzt sehr verquast formuliert, heißt aber, sie lügt wie gedruckt und hört auch nicht damit auf, wenn nachgewiesen wird, dass sie lügt. Und ich finde, diese Verteidigungsstrategie zu sagen, mein Mann war das aus Eifersucht, wenn das ein anderer Mann das einzige Opfer gewesen wäre, nachvollziehbar. Aber warum sollte der Mann aus Eifersucht eine Schreibmaschinenverkäuferin töten?
Weil sie vielleicht auch mit der eine Affäre hatte.
Ah, okay, ja gut. Ja, wenn man es so betrachtet, dann ja, das stimmt.
Wobei das jetzt für den Zeitraum wahrscheinlich schon sehr progressiv
wäre. Das wäre schon sehr wild gewesen.
Also, die ist halt einfach tief gestört. Und ich glaube, das Problem ist, dass die sich wahrscheinlich so in ihre Wahnvorstellung verstrickt, dass sie sich selbst glaubt, ihre Lügen, ne?
Ja, also ich glaube, aus heutiger Sicht, wenn man das so betrachtet, müsste man sie eigentlich schuldunfähig sprechen, wenn man, ja, wenn du in einer Wahnvorstellung tötest, weil du selber daran glaubst, bist du schuldunfähig.
Ja, Moment, aber die Wahnvorstellung war jetzt ja nicht, dass sie die aus irgendeinem Grund töten, also sie hat sie ja schon aus niederen Motiven getötet.
Sie hat jetzt keine Stimme gehört oder so,
genau, die ihr gesagt hat, sie wollte die Kohle und sie wollte die Schreibmaschine.
Also der Gutachter, der berühmte Gerichtsmediziner Waldemar Weimann, hält die Angeklagte trotz all dieser psychischen Erkrankung und Störung für voll schuldfähig. Dem schließt sich auch das Gericht an. Nach 6 Verhandlungstagen wird Elisabeth Kusian wegen der Morde an Dorothea Merten und Hermann Seidelmann 2-mal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und damit hat sie noch Glück. Wäre der Fall in Ostberlin verhandelt worden, hätte ihr die Todesstrafe gedroht. Am Ende bleibt die Todesschwester Elisabeth Kusian nur 7 Jahre im Gefängnis. Am 16. Juni 1958 stirbt sie im Alter von nur 44 Jahren. Zuletzt war sie an Darmkrebs erkrankt und war im Gefängniskrankenhaus mehrfach operiert worden. Und so endet das Leben einer Frau, die selbst mal als Krankenschwester Menschen geholfen hat und dann zur Mörderin wurde, ausgerechnet auf dem OP-Tisch.
Tja, eine sehr besinnliche Folge, lieber Philipp. Ich danke dir dafür, dass du uns die Weihnachtszeit so schön gestaltest. Ho, ho, ho. Das ist eine Folge, die hört man sich gerne, auch mit der ganzen Familie. Vielleicht zum Einschlafen, kurz vorm Heiligen Abend an.
Oh Mann, ey. Ich habe wirklich nach...
Weißt du, es hätte eine lustige Folge werden können mit einem lustigen Fall oder wir hätten wieder so eine Fragerunde gemacht. Nein, nehmen wir die beschissensten Fälle, die man nehmen kann für so eine Zeit und sagen einfach, wisst ihr was, liebe Leute, liebe Ohrenzeugen, hier.
Du bist garstig. Du bist ein garstiger Hobbit.
Ein garstiger Hobbit bin ich.
Ja, ich habe also wirklich, ich habe ganz lange nach Weihnachtsfällen gesucht und ich wollte jetzt nicht so welche nehmen, die man schon tausendmal erzählt hat, wie die lustige Weihnachtsmannbande aus den USA und deswegen.
Das ja, und das geht ja auch nicht.
Ja, deswegen. Also
wir sind hier nicht bei Verbrechen Worldwide.
Wir sind nicht. So schön, dass du einfach nie meinen Podcast hörst, wenn du nicht selber dabei bist.
Ja, weil ich doch immer noch hören will, ob ich mich verspreche.
Nein, wir sind nicht bei Nebenan weltweit.
Das wollte ich sagen.
Ja, aber es sind ja Kriminalfälle, wie wir sie sonst auch haben, nur halt mit Weihnachtsbezug. So. Aber ich gebe dir recht, besonders der erste Fall ist
Ich hätte jetzt lieber eine Geschichte gehört, wo ein Kind irgendeiner Oma Kekse klaut. Das hätte mich jetzt mehr amüsiert. Das wäre schöner gewesen. Das wäre sowas, das hätte man beim Backen der Plätzchen hätte man sich die anhören können.
Das müsste man sich jetzt so vorstellen, aber ich glaube, es ist ja sowieso an Weihnachten so viel besinnlich und diese
da ganzen. Da kann man sich mal ein bisschen.
Ja, diese ganzen Netflix-Romantik-Lindsay Lohan-Komödien.
Ey, nichts gegen Lindsay.
Ich würde niemals.
Friday 2 kommt. Sorry, jetzt weichen wir vollkommen
jetzt
ab.
Jetzt ist egal, machen wir einen kleinen Themenwechsel. Ja, wir können ja versuchen, zum Ende doch noch ein bisschen besinnlich zu sein. Also Ralf guckt schon aus, Handy.
Ich habe nur noch 15 Minuten, dann kommt meine Pizza.
pass auf. Also, bevor jetzt deine Pizza kommt, nochmal besinnlich zum Jahresausklang. Mhm. Wie war 2024 für dich? Und was wünschst du dir fürs kommende Jahr? Das können wir noch machen, um on a good note rauszugehen.
Also 2024 war beruflich herausfordernd oder generell finde ich für Deutschland herausfordernd, gerade jetzt im letzten Quartal möchte ich mal sagen. Ich persönlich kann mich glücklich schätzen, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Mein Mann und ich sind viel gereist. Dementsprechend kann ich mich nicht beklagen. Mhm. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir...
Für dich persönlich?
Ach, für mich persönlich.
Oder für dich und deine Liebsten?
Ich möchte, dass alle glücklich sind. Wenn man glücklich ist, dann hat man genug Geld, dann geht's allen gut und dann lebt man sicher.
Das ist schön. Das ist schön.
Lieber Philipp, was wünschst du dir denn? Wie war denn dein Jahr?
Ich glaube, da können wir uns einigen. Beruflich sehr herausfordernd. Tour war großartig, hat viel Spaß gemacht, aber auch viel, viel Kraft gekostet. der neue Podcast, dieser eine Moment ist ganz toll angelaufen, aber es ist natürlich auch viel Arbeit, noch einen zweiten Podcast zu haben. Und ich war auch ein paar Mal im Urlaub. Ich glaube nicht ganz so oft wie du, aber ich arbeite daran. Und ich wünsche mir, und das habe ich aber dieses Jahr schon teilweise geschafft, dass ich die tollen Sachen, die ich machen darf, wie zum Beispiel auf einer Bühne stehen oder irgendwie, keine Ahnung, in einer Fernsehsendung zu sein oder coole Leute kennenzulernen oder überhaupt dieses machen zu dürfen, diese zwei Podcasts machen zu dürfen, noch mehr genießen kann. Dass ich öfter mal aus diesem Arbeitsmodus rauskomme und nicht so dieses, was muss ich morgen noch alles beachten, während ich auf der Bühne stehe, weißt du so, du stehst auf der Bühne vor 3000 Leuten, die klatschen und ich denke schon, ah, warte mal, wann müssen wir morgen noch mal los, weißt du, man ist immer so in diesem Hustle drin und das wünsche ich mir, dass ich noch öfter das genießen kann. Es gelingt mir besser, aber auch immer noch nicht so ganz perfekt und als zweites wünsche ich mir ganz eigennützig, dass mir die Meinung von anderen Leuten noch scheißegaler wird.
Also das nicht sagst du dem dir. Richtigen. Das ja. sagst du dem Richtigen.
Dann wünsche ich es mir für uns beide. Und natürlich, dass es allen gut geht und dass alle gesund bleiben.
Weltfriede.
So, jetzt haben wir aber nochmal wirklich ein schönes Statement. So, jetzt bitte hier nochmal Sching, Sching, Sching. Wie hast du's?
Oh, du machst das so schön. Wir brauchen das gar nicht einspielen. Nein, das müssen wir einspielen. Ich möchte das wirklich so ein diesen Ding, 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 Ding.
Also stellt euch jetzt vor, es schneit und es ist fröhliche Weihnachten für alle.
Und Mord ein bisschen, ne?
Und Ralf isst jetzt Pizza.
Tschüssi.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.